Der Anlegercheck, welche Regionen bieten große Potenziale? Ein Special mit Hanno Kempermann. Deutschland ist im Strukturwandel, viele etablierte Unternehmen kämpfen um ihr Geschäftsmodell, anderen bieten sich neue Perspektiven. Welche Auswirkungen hat dies auf Regionen und Städte und damit auch auf die Immobilienmärkte? Diese Themen diskutieren wir heute in der 1er Lage mit Hanno Kempermann, dem Geschäftsführer der IW Consult und Spezialist für Branchen- und Regionalanalysen. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie ist die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland? Welche Branchen entwickeln sich besonders gut? Welche haben eher Probleme? Welche Auswirkungen hat dies auf Städte? Welche haben besonders großes wirtschaftliches Potenzial? Gibt es auch Landkreise mit großem wirtschaftlichem Potenzial? Welche Anleger und Investoren sich ein Bild von der Zukunftsfähigkeit eines Standorts machen wollen? Auf welche Kennziffern sollten sie besonders schauen? Woher bekommt man diese Daten? Und zum Schluss natürlich ein Geheimtipp für unsere Hörer und Anleger. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage und heute wollen wir natürlich reden über Geheimtipps aus Datenbanken, die in dem IW Consult Universum zu Hause sind und dafür haben wir einen Special Guest. Das Ganze hat natürlich aber einen wissenschaftlichen Hintergrund und dafür haben wir ihn natürlich auch da, unseren berühmten und beliebten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Genau, und auf der anderen Seite, Hanno, wir hatten ein bisschen Anlaufschwierigkeiten mit der Technik, aber jetzt ist er vollumfänglich da mit wunderbarem Klang am Mikrofon. Wir begrüßen dich herzlich in unserer Mitte, lieber Hanno.
Ich freue mich sehr, da zu sein. Hi.
Genau. Da ja du üblicherweise nicht hier dabei bist, vielleicht kannst du einmal ganz kurz was zu dir sagen. Was treibt dich eigentlich? Und du bist bei der IW Consult, das habe ich schon gesagt, aber vielleicht stellst du dich und die IW Consult kurz vor.
Sehr gerne. Ich bin seit 18 Jahren bei der IW Consult. Das ist eine Beratungstochter des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Ich bin hier Geschäftsführer und wir machen viele Studien im Bereich der Regionalentwicklung, der Immobilienmärkte, im Bereich von Innovation und Digitalisierung und sitzen hier auch in Köln und bin sehr froh, dass ich über diese Themen Branchenentwicklung und so weiter, was meine Steckenpferde sind, hier heute ein bisschen berichten darf.
Genau, wir wollen nämlich dein Insider-Wissen, jetzt habe ich ein schwieriges Wort, heute ein bisschen triggern bzw. dir entlocken, ein paar Geheimnisse. Aber vielleicht, Michael, machst du einmal ganz kurz einen Frame auf. Wie ist die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland? In welchem Umfeld bewegen wir uns eigentlich, wenn wir dann hinterher die geheimen Wissensvorsprünge von Hanno hier für unsere Hörer ausbreiten?
Naja, die konjunkturelle Lage ist generell recht traurig, muss man sagen. Also eigentlich haben wir seit mehreren Jahren eine Stagnation. Wir haben uns zwar aus der Corona-Pandemie relativ schnell rausgekämpft, aber seitdem stagniert es dann eigentlich auch und geht eher sogar etwas runter. Auch für dieses Jahr sind jetzt die Konjunkturperspektiven nicht besonders gut. Also das schwankt so zwischen 0 und 0,5%, was die Prognosen sagen. Also das ist alles nicht besonders gut. Wesentlicher Problembereich ist natürlich die Industrie. Also wenn wir mal schauen auf die langen Reihen der Industrieproduktion, dann hatten wir eigentlich schon 2017 den Höhepunkt und seitdem ist die Industrieproduktion eher immer zurückgegangen. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Themen, die dahinter stehen. Hohe Energiepreise, hohe steuerliche Belastungen, hohe Arbeitskosten, all das belastet die Industrie und hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass wir etwa 20% weniger Industrieproduktion im Vergleich zu diesem Höhepunkt hatten. Also da haben wir sicherlich ein ganz großes Problem. Und wir haben natürlich in der Bauwirtschaft ein ganz großes Problem. Die Bauwirtschaft ist auch in der Krise. Die Bruttowertschöpfung ist ebenfalls deutlich runtergegangen. Jetzt vor allen Dingen seit 2022, aber auch davor haben wir nicht den wirklich starken Aufschwung gehabt. Was ich aber eben besonders spannend finde, gerade mit Blick auf die Immobilienmärkte und deswegen bin ich auch froh, dass Hanno heute da ist, als derjenige, der da vielleicht noch ein bisschen tiefer reinschauen kann. Der Dienstleistungsbereich, das ist nämlich das, was sich nach wie vor recht gut entwickelt. Da haben wir so ein Wirtschaftswachstum oder Bruttowertschöpfungswachstum von 1,6% gehabt im letzten Jahr. Da sieht man auch eine relativ große Stabilität. Klar, auch der Dienstleistungsbereich sagt an einigen Stellen, es gibt Unsicherheiten, ob man noch Stellen aufbauen will. Aber insgesamt ist das eigentlich der Bereich, der die Konjunktur so noch in der schwarzen Null, über der schwarzen Null hält. Ansonsten sehe es nämlich wirklich düster aus. Und insofern hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Standorte, auf die Branchen und die Märkte natürlich, über die wir im Weiteren reden wollen.
Genau, dann lass uns da einsteigen. Hanno, vielleicht mal ein kurzer Überblick. Du bist derjenige, der die empirische Grundlage besitzt für die Forschung, die ja auch unser Professor betreibt. Also auch. Welche Branchen entwickeln sich besonders gut? Welche haben eher Probleme? Vielleicht kannst du uns da einen tieferen Insight geben.
Sehr gerne. Also Michael hat es schon gesagt, das verarbeitende Gewerbe hat in den letzten Jahren seit 2017 gelitten und da insbesondere die energieintensiven Branchen und der Bereich Automobil, beides ist offensichtlich schon fast, ne, energieintensive Branchen, wir sprechen darüber, hohe Energiepreise, Dekarbonisierungswandel setzt genau die Unternehmen unter Druck, die hier in Deutschland viel Energie verbrauchen. Und beim Automobilsektor sind es vor allen Dingen drei Themen. Das ist einmal diese auch die Dekarbonisierung, ne, in Richtung Elektrifizierung, aber auch die Digitalisierung der Fahrzeuge, wo jetzt neue Wettbewerber in den Markt reingekommen sind aus USA, aus China, was die deutschen Automobilhersteller unter Druck setzt. Es ist aber auch, dass seit Corona es keinen guten Aufschwung mehr gab, was die globale Produktion von Autos anbetraf und dass viel mehr im Ausland auch produziert wird. Das nennt sich Local for Local, also die Autos, die in China gekauft werden, werden auch immer mehr in China gebaut. Alles drei wirkt sich negativ auf den Automobilstandort aus und nach so der goldenen Zehnerdekade, wo sehr viel geglückt ist, wo sehr viele deutsche Autos verkauft wurden, sind wir jetzt in einem Tal der Tränen, das durchschritten werden muss. Das sind die Problembranchen in Deutschland. Es gibt aber auch Branchen, die sehr gut gelaufen sind. Michael hat es angedeutet mit den Dienstleistungsbranchen. Insbesondere wissensintensive Dienstleistungen laufen sehr gut, also sowas wie IT. Nicht überraschend, wir sprechen häufig von digitalen Startups, jetzt von künstlicher Intelligenz und so weiter. Und allein in der IT-Branche wurden in den letzten 15 Jahren stieg die Beschäftigung um über 120%. Also sie hat sich mehr als verdoppelt, was schon ganz beeindruckend ist in so einem, wie ich finde, nicht wahnsinnig langen Zeitraum mit 15 Jahren. Aber wir sehen auch andere Branchen, die sich mit unseren Vorlieben weiterentwickelt haben, wie beispielsweise die Post. Also so Post- und Kurierdienste, auch da hat sich die Beschäftigung in den letzten 15 Jahren um 74% erhöht, weil wir einfach viel mehr aus dem Internet einkaufen und das spiegelt sich dann eben darin wieder, dass viel mehr Dienstleistungen in dem Bereich gibt. Ich will noch einen dritten Bereich nennen, auch was eben direkt wirtschaftspolitischen Anschluss hat, das ist die Energieversorgung. In den letzten 3 Jahren sind da die Beschäftigungsverhältnisse um 14% gestiegen, weil wir einfach jetzt einen Aufwuchs von erneuerbaren Energien im Bereich Windkraft, im Bereich Solar haben und da muss es eben Beschäftigte geben, die diese Anlagen auch bauen und installieren.
Okay, dann ist ja natürlich aber trotzdem die große Frage, ich meine bei dem Thema erneuerbare Energien und die ganzen Dienstleistungen rund um das Thema, kommen wir ein bisschen dichter wieder in die Immobilienwelt, aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, welche Auswirkungen hat das auf Städte und welches besondere wirtschaftliche Potenzial steckt da möglicherweise auch drin?
Also Städte insbesondere, also wir gucken uns häufig die Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern an, das sind 71 in Deutschland, die profitieren natürlich von diesem Dienstleistungsboom schon fast, weil die in den Städten kritische Massen entstehen, die Dienstleistungen befördern, also gerade wissenssensive Dienstleistungen, wir denken an Wirtschaftsprüfungen, Steuerberatungen, Agenturen, Forschung und Entwicklung, Startups, die auch sehr häufig im Dienstleistungsbereich, im Hightech-Bereich sind, was Software anbetrifft beispielsweise. Städte, die Universitäten haben, also dort auch Wissen generiert wird und Wissen transferiert wird. Das ist quasi die städtische DNA, dass da sehr, sehr viele Dienstleistungen verortet sind, die neues Wissen schaffen aufgrund dieser urbanen Strukturen, die ja neudeutsch so Innovationsökosysteme schaffen. Und das ist eben für viele Städte ein großer Pluspunkt, dass dort die Dienstleistungen, gerade was Wissensdensität anbetrifft, immer stärker wachsen.
Ja, also ich würde ein paar Städte da auch mal hervorheben. Also gerade Berlin ist natürlich da, wir haben eine eigene Folge ja schon über Berlin gemacht, aber man muss einfach sagen, Berlin ist da schon herausragend, was eben diese IT-Unternehmen angeht, ja, den ganzen Start-up-Sektor, der sich da einfach sehr, sehr stark entwickelt, aber auch große IT-Unternehmen, die sich da mittlerweile angesiedelt haben. Ein anderes Beispiel ist München, wo wir eben auch diese enge Verzahnung zwischen Innovationsfähigkeit und Unternehmensgründung sehen, wo wir ja auch sehr viele technische Hochschulen haben, die dann eben auch durchaus über Ausgründung dann auch dazu beitragen, dass sich dieser Standort gut entwickelt. Also das sind einige Standorte, die eben sich sehr, sehr spannend entwickeln. Leipzig ist so ein anderes Beispiel, finde ich auch sehr, sehr spannend. Da ist gerade der Logistikbereich gerade sehr gewachsen, aber auch sonst hat die Stadt einfach eine große Dynamik. Also wir haben, wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung der Städte insgesamt nehmen, sehen wir einfach, dass es da einen deutliches Plus gegenüber dem Rest des Landes gibt. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Es gibt so ein paar Städte, die fallen da hinten runter. Ein Beispiel ist ja Wolfsburg, wo wir auch von der Mietentwicklung her sehen, dass Wolfsburg wirklich hinten dran ist. Wolfsburg ist aber auch gleichzeitig die Stadt mit dem allerhöchsten Industrieanteil in Deutschland. Also das korreliert dann schon relativ stark, aber viele Städte, die haben große Chancen und das, was Hanno gesagt hat, und das ist ja auch schon lange eigentlich gang und gäbe, dass man sagt, Universitäten sind extrem wichtig. Und ich würde sagen, vor ein paar Jahren hat man gesagt, Universitäten sind vor allen Dingen deswegen wichtig, weil immer junge Menschen nachkommen, ja, und die oftmals da bleiben. Das ist, glaube ich, auch weiterhin ein großes Argument. Aber diese Innovationsfähigkeit, die damit eben auch in dem Standort sich niederschlägt, die ist, glaube ich, auch ganz entscheidend für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der Städte. Also insofern ist vielleicht die Bedeutung der Universitäten, sofern sie sich zumindest auch wirtschaftlich öffnen und das eben auch erlauben, ne, das ist in Deutschland ja auch noch so eine Diskussion, nicht jede Universität möchte mit Wirtschaft zusammenarbeiten, aber das ist schon ein wichtiger Punkt und ein wichtiges Plus für Städte.
Das ist natürlich insofern spannend, als dass es auch einen guten Hinweis darauf gibt, wo ich mich mit meinen Immobilienprojekten zukünftig am besten mal aufhalte, wo sich Quartiere entwickeln und wo man dann so ein bisschen was schaffen kann, was im Moment noch keiner sieht. Nun hat ja die Dienstleistung im Gegensatz zur Industrie so die Natur, ein wenig flüchtiger zu sein. Das heißt, in Wahrheit kann ich das weniger schlecht sehen. Du hattest das Beispiel Wolfsburg genannt, wo natürlich ein großer Automobilkonzern ansässig ist. Das ist sehr, sehr klar strukturiert sichtbar. Das ist natürlich irgendwie bei dem Thema Dienstleistungen so ein bisschen schwieriger, weil so eine Agentur sehe ich nicht so richtig und so auch die ganzen Zulieferer oder auch eine Unternehmung wie die von Hanno, also die IW Consult, die ja dann auch in diesen Bereich gehört, die kann ich schwerer sehen als so eine Industrieanlage. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, gibt es auch Landkreise, wo man sagt, also bei den Städten, das ist da der entscheidende Zusatz, bei den Städten weiß ich schon, da gibt es ein Cluster von vielen Menschen, deswegen reden wir auch oft über die großen Städte. Wir haben aber natürlich auch immer wieder auch in diesem Podcast gesagt, im Übrigen leben die meisten Menschen nicht in Städten, sondern eben in irgendwelchen Landkreisen und verteilt übers Land. Und da ist natürlich die Frage, gibt es auch Landkreise mit großem wirtschaftlichen Potenzial?
Ja, definitiv. Also erstmal muss man sich vergegenwärtigen, dass 2/3 der Industrie in ländlichen Räumen sitzt. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt. Viele, viele Hidden Champions sitzen da und schaffen Wohlstand. Und das bedeutet, Deutschland hat dezentrale Stärken. Das ist in anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien oder England nicht der Fall. Da konzentriert sich eigentlich die gesamte wirtschaftliche Macht auf die Metropolregion um die Hauptstadt herum. Und das ist in Deutschland historisch anders gewachsen. Und dementsprechend sind auch Arbeitslosenquoten in Deutschland in ländlichen Räumen besonders niedrig. Und auch der Abstand im Bruttoinlandsprodukt zwischen Städten und ländlichen Räumen ist besonders gering im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn. Und das bedeutet, auf dem Land kann man sehr gut leben. Man kann mit einem sehr hohen Wohlstand und relativ geringen Kosten eine hohe Lebensqualität erreichen, weil ja die Immobilienpreise in vielen ländlichen Räumen doch ein gutes Stück hinter denen liegen in den Städten. Und was wir immer sagen, ist, dass man das im Sinne der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse dringend weiter treiben muss, dass auch die Industrie wie der Maschinenbau, die Elektroindustrie, aber auch natürlich die Automobilindustrie, dass die in den ländlichen Räumen weiter reüssieren kann, dass die richtige Rahmenbedingungen haben, weil wir dieses Industriecluster in Deutschland haben. Und wenn das erstmal in Richtung Deindustrialisierung geht, dann passiert ganz viel in den Regionen Deutschlands. Das ist dann sehr konzentriert in bestimmten Bereichen, dass dort große Risiken, was Wohlstandsverluste etc. anbetrifft, entstehen könnten. Aber auf der anderen Seite sind es jetzt Regionen, die sehr, sehr hohen Wohlstand haben. Ich denke an Landkreise in Baden-Württemberg beispielsweise. Ich denke an die Landkreise um Berlin herum, die sehr stark von Berlin profitieren, sowieso um die Metropolen herum. Ne? Und da auch in Bayern, in Franken. Ach, es gibt ganz viele ländliche Räume mit sehr viel Wohlstand und sehr viel erfolgreichen Unternehmen.
Aber du hast jetzt gesagt, die Industrie ist da ja noch relativ stark und das gewährt ja auch Wohlstand. Ne? Jetzt sehen wir ja eigentlich seit langem, dass die Industrie ja eher so im Abwärtspfad ist. Ne? Natürlich wollen wir das drehen und aufhalten, aber vielleicht ist das Bild der Industrie auch ein bisschen zu grob. Ne? Kannst du so ein paar Industrien nennen, die sich vielleicht auch in Deutschland wirklich gut entwickeln und die dann eben auch für so einen Standort dann auch eine gute Zukunftsperspektive geben?
Ja, sehr gerne. Also es gibt Industrien wie jetzt zum Beispiel die Elektroindustrie oder der Maschinenbau, die sehr innovationsstark sind, die auch ihre Teile und Komponenten dann weitergeben an Hersteller, die dann wiederum Produkte für den Endkunden bauen, die irgendwo sitzen auf dem Land mit 500 Mitarbeitern, Weltmarktführer sind und irgendwelche Teile und Komponenten bauen, die in allen Autos oder in allen Fahrstühlen oder was auch immer drin sind. Diese Branchen, also gerade die in diesem Bereich Metall- und Elektroindustrie, wenn wir in die hohen Innovationsgrade gehen, aber auch beispielsweise Pharma ist eine ganz, ganz erfolgreiche Branche in den letzten Jahren gewesen. In den letzten 15 Jahren sind in Deutschland 50% mehr Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der Pharmaindustrie aufgewachsen. Und solche Industrien, die hohe Forschung und Entwicklungsleistungen haben, da sehen wir immer wieder, dass die Avantgarde ist, die auch ganz viele Dienstleistungen mitschleppt quasi, weil die sehr viele Dienstleistungen einkaufen in dem Industriedienstleistungsverbund. Und die sollten genau weiter so auch in Deutschland die Rahmenbedingungen finden, dass sie weitermachen können. Ich möchte dazu noch eine Anmerkung machen. Wenn du dir anschaust, was Universitäten wären, gerade technische Universitäten, die Weltruf haben, also TU München, RWTH Aachen, TU Darmstadt, Karlsruhe Institute of Technology. Das sind, wenn die keine Drittmittel von Industrieunternehmen erhalten würden, dann wäre das alles sehr, sehr, sehr viel dünner.
Ja, okay. Also das Lehre und der wirtschaftliche Nutzen von den geschaffenen Wissen, Berührungsängste haben, ist ja eine sehr deutsche Hochschulkultur, will ich mal so ganz vorsichtig formulieren. Plauder mal aus dem Nähkästchen. Sag mal, gibt es einen Landkreis, der dir in den Sinn kommt? Wir hatten gesprochen über gute Entwicklungen in München und Berlin oder auch in Leipzig. Gibt es auch so ein paar, wie ich sag mal, allgemein bekannte Stars unter den Landkreisen?
Allgemein bekanntes.
Naja, allgemein bekannte natürlich nicht, deswegen frage ich ja.
Ich probiere mal ein paar. Also es gibt den Landkreis Olpe in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es die schöne Stadt Attendorn. Und in diesem Landkreis Olpe sind sehr viele Hidden Champions, also Industrieunternehmen, die noch sehr viel Geld verdienen, die in sehr innovationsstarken Branchen wie eben dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie tätig sind. Dann in Ostwestfalen-Lippe in NRW gibt es ein Elektronik-Cluster quasi, in dem sehr viele erfolgreiche Unternehmen tätig sind. Das ist einer der Hidden Champions von Deutschland, diese Region. Dann gibt es natürlich Regionen um den Raum Stuttgart herum, wo ganz viele Ingenieurdienstleister beispielsweise ihre Ansässigkeit haben. Wir haben letztes Jahr eine große Studie für die Stadt Köln geschrieben, worum es ging, Wertschöpfungspotenziale heben. Da haben wir mit einem Maschinenbauer hier gesprochen, so ein ganz alteingesessenes Unternehmen, 150 Jahre alt, der gesagt hat, naja, die Industrie erodiert in Köln und das bedeutet, dass ich, wenn ich Entwicklungsaufträge vergebe, dass ich mittlerweile nach Stuttgart fahren muss, weil es hier auch keine spezifischen Dienstleister mehr gibt, die ihre Tätigkeiten anbieten. Und da gibt es eben immer stärkere Cluster, weil sich diese Unternehmen untereinander austauschen, weil sie in einem Forschungs- und Innovationsverbund sind. Und das sind einfach Herausforderungen für Regionen, die dort einen größeren Abstand kriegen zu den anderen Regionen, also im Zweifel abgehängt werden. Und es ist gut für die Regionen, wo sich dann dieses ganze Wissen ballt.
Okay, dann, wir haben es in der Überschrift versprochen, der Anlegercheck. Jetzt lass uns mal diese Perspektive einnehmen. Wir haben ja auch gesagt, wir triggern deine Datenbank noch ein bisschen hin auf spuck mal aus, wo ist interessant. Das war jetzt so der zaghafte Versuch, aber jetzt mal in den Schuhen gegangen von einem Anleger oder einem Investor, der sich jetzt über die Zukunftsfähigkeit seines Projektumfeldes Gedanken macht. Was ist deiner Meinung nach eine gute Kennziffer, worauf kann er achten? Also wir hatten schon gesprochen, das Industriethema ist ein bisschen besser sichtbar. Diese anderen Themen, die wir jetzt als sozusagen Standortsicherung oder Standortattraktivierungsgarantie ausgefüllt oder besprochen haben, ist nicht so sichtbar. Was sind die Kennzahlen, was sind die Kennziffern, woran kann ich mich orientieren?
Also was ich sehr spannend finde, ist aus Investitionsgesichtspunkten einmal die Wirtschaftsstruktur. Da hatten wir jetzt gerade etwas ausführlicher darüber gesprochen. Also gerade mit diesem Innovationsfokus und dem Dienstleistungsfokus. Dann das zweite Thema, was wir angerissen hatten, ist dieses ganze Forschungsding. Also wo sind Innovationsökosysteme im Sinne von Hochschulen, Institutionen, wissenschaftliche Institutionen, also Leibniz-Gesellschaft und so weiter, Fraunhofer-Institute und Startups, die forschen, weil die auch sehr wachstumsstark werden können. Das dritte ist die Altersstruktur, was ich interessant finde. Also wo gibt es eine relativ junge Gesellschaft, die dynamisch ist, die neue Wachstumspfade sucht? Und das vierte sind Wanderungen, die ich spannend finde. Also in welche Region wird zugewandert, weil wir daran sehen, dass da interessante Jobs sind, dass es da eine hohe Lebensqualität gibt.
Okay, hast du noch 2,5 Hinweise, Michael?
Ja, na klar. Also Demografie ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, ne? Das hat Hanno gesagt. Also wie sind auch die Prognosen? Wie entwickeln sich die Standorte? Ne? Auch an den Veränderungen der Prognosen kann man ja übrigens ganz viel festmachen. Das ist auch spannend. Dann ist natürlich auch ganz klar Beschäftigungsentwicklung, ne? Allgemein. Oder auch Lohnentwicklung, das sind natürlich wesentliche Kennziffern, auf die man achten muss. Und natürlich auch die ganzen Immobilienpreisdaten an sich. Und da wollte ich gerne auch noch ergänzen wegen den Landkreisen. Also ich finde das unglaublich spannend. Wir haben viele Landkreise in Deutschland. Wir haben viele, die auch schrumpfen. Aber im Durchschnitt der Landkreise haben wir in den letzten 12 Monaten einen Anstieg von 4,2% bei den Neuvertragsmieten gehabt. Und das ist mehr aktuell als bei den Top 7. Ja, und das ist schon spannend. Wir haben das letzte Mal ja drüber geredet, aber die Landkreise, das heißt ja, da gibt es Landkreise, die eher strukturelle Probleme haben, die werden auch keine starke Neuvertragsmietensteigerung haben. Da gibt es ja auch Leerstand oftmals, aber es gibt auf der anderen Seite eben diejenigen, die ganz stark sind. Und Dingolfing fällt mir hier noch ein, der Landkreis Dingolfing, der ja sich sehr, sehr stark entwickelt hat. Ich glaube, der ist bei euren Rankings auch immer relativ hoch, Hanno. Also und rund um Berlin, da passiert eben auch eine ganze Menge, weil Berlin da auch eine Strahlkraft hat, auch für die Wirtschaft mittlerweile, die sich dann im Umfeld gerne ansiedelt, aber das gilt auch für viele andere Standorte. Also das Thema Landkreise ist wirklich, wirklich spannend und bietet wahrscheinlich die Chance auf die ein oder andere Perle, auch für Investoren.
Okay, das ist natürlich alles spannend, aber die Frage, die sich natürlich sofort stellt, und vielleicht kommen wir hier jetzt endlich zu der Secret Sauce unseres heutigen Beitrags, nämlich, wo kriege ich diese Daten her? Weil das sind ja alles sozusagen So, ja, finde ich auch alles spannend, aber wen frage ich denn, wenn ich genau das auch mit Daten unterfüttern will?
Wir haben im letzten Jahr eine Regionaldatenplattform entwickelt. Hey Hugo nennen wir die, weil Hugo unser bester Kollege ist, der alles weiß. Hugo ist altgermanisch und heißt der Wissende. Und wir
der Weise möchte ich hinzufügen. Mein Vorname ist eine Abwandlung davon, deswegen weiß ich zufällig genau.
Hervorragend. Passt ja sehr gut. Wir haben diese Plattform gebaut, weil wir selber eben ganz viel mit Regionaldaten arbeiten und ich mir irgendwann gesagt habe, so, wir müssen das jetzt mal hier professionalisieren und können das direkt auch anbieten für andere, eine ganz intuitive, sehr nutzerfreundliche Plattform zu bauen. Und wir arbeiten dementsprechend selber tagtäglich damit. Und das sind Zahlen, die wir jetzt, also unsere Kunden sind IHKs, sind Wirtschaftsförderer, sind Städte, sind Ministerien, die Daten auf der einen Seite für Analysen selbst nutzen, aber auch für kommunikative Anlässe. Also wenn man mal was bewerben möchte, so wie Wolfsburg zum Beispiel, diese Daten nutzt, um bei der Expo Real, anderen großen Messen, Investoren treffen und so darauf hinzuweisen, welche Stärken sie haben, warum Investoren nach Wolfsburg kommen sollen. Sowas machen sehr viele Städte mit unseren Daten. Darmstadt zum Beispiel hat dadurch einen Digi-Hub gewonnen, weil sie uns unter anderem dann mit angeführt haben, dass sie eine sehr digitale Stadt sind bei einer Bewerbung beim Bundeswirtschaftsministerium. Und wir haben da weit über 300 Indikatoren drin zu Branchen, zu Immobilienpreisen, zu Wanderungen, zu Pendlern, zu Demografieprognosen. Michael hat es gerade gesagt, wir arbeiten da auch eng mit dem IW zusammen. Wir nehmen Daten zum Beispiel vom Kompetenz für Immobilienökonomik mit rein. Das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Und neben so klassischen Daten wie Kaufkraft und Arbeitslosenquoten haben wir auch spezielle Daten drin, wie wo gibt es digitale Startups, wo gibt es Hightech-Startups, wo werden Solaranlagen oder Windkraftanlagen gebaut. Und das machen wir alles für die 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Wir haben jetzt aber auch eine Gemeindeebene angelegt mit den über 10.000 Gemeinden, dass man da auch ausgewählte Daten zu finden kann.
Und die kann ich dann bei Hey Hugo kaufen. Das heißt, ich lege mein Profil an und dann habe ich irgendwelche Pricing Models oder wie läuft das?
Genau, man geht auf www.heyhugo.ai, weil wir auch in der nächsten Ausbaustufe mit einer künstlichen Intelligenz, also mit Chatbots und so weiter arbeiten möchten.
Wie sollte es auch anders sein?
Natürlich.
Natürlich.
Und dann findet man da auf der Plattform die Möglichkeiten, wie man die abonniert. Und in der Regel, die meisten Kunden nehmen ein Jahresabonnement. Wir haben wirklich, also nach Marktchecks haben wir sehr, sehr attraktive Preise, weil wir wollen, dass diese Plattform genutzt wird. Wir wollen hier nicht reich werden. Wir sind quasi am EW, das ist ein eingetragener Verein. Insofern ist es für uns wichtig, dass diese Daten genutzt werden, dass wir dazu beitragen, dass mehr Verständnis für Daten da draußen entsteht. Und weil wir eben in Rücksprache mit vielen Wirtschaftsfördern und IHKs immer wieder festgestellt haben, dass es sehr mühsam ist, auch für uns, sich aus den unterschiedlichsten Quellen diese Daten zusammenzusuchen. Wie gesagt, wir haben über 300 Indikatoren. Das ist sehr, sehr viel Aufwand, die alle zusammenzubringen und zu harmonisieren.
Megamäßig. Ich bin froh, dass es jetzt noch jemanden gibt, der uns Daten liefert, außer unserem Professor Doktor, der natürlich irgendwie der Star dieser Show ist. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt auch noch eine Möglichkeit, selber nochmal auf eine Datenbank zuzugreifen. Sehr, sehr gut. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes für die, die es interessiert. Und dann, wir sind perfekt in der Zeit. Auch das ist ein Novum mit Gästen, der Hammer. Aber zum Schluss will ich euch natürlich nochmal einen Geheimtipp auf dieser Basis entlocken für unsere Anleger da draußen. Full Disclosure an dieser Stelle natürlich. Müsst ihr eure Hausaufgaben selber machen. Wir sind hier eine Unterhaltungsshow und keine Investmentberatung. Insofern, trotzdem, was sind eure 3,5 Einschätzungen dazu? Was ist ein Geheimtipp für einen Anleger?
Also ich fange mal an. Ich habe 3 Sachen ausgesucht und die sind durchaus auch provokant. Also man kann darüber diskutieren, aber dafür ist das ja hier, glaube ich, gedacht. Das erste ist, dass ich ein großer Fan trotz aller Schwierigkeiten des autonomen Fahrens bin. Ich bin auch sehr sicher, dass es in den nächsten 10 bis 15 Jahren kommen wird und ich habe die feste Überzeugung, dass dann die Radien um die großen Städte, da wo viel passiert, dass die weiter nach außen gehen, was den Zugang betrifft. Also ich bin in Köln. Ich könnte mir vorstellen, in Euskirchen dann ein wunderschönes Grundstück mit 1000 Quadratmeter zu kaufen, ein schönes Haus draufzusetzen, höchstens die Hälfte dafür zu zahlen, wie in Köln. Und dann hole ich hier meinen Kit, so wie bei Knight Rider, setze mich in das Auto rein, abends lass mich eine Dreiviertelstunde nach Köln kutschieren, guck währenddessen einen Film oder mach Workout. Es gibt ja ganz irre Automodelle mittlerweile, was du dann machen kannst. Das Auto ist ja dann nur noch von A nach B. Aber da drin ist ja ganz viel möglich und deswegen glaube ich zum Ersten mit Blick auf autonomes Fahren, dass man auch etwas weiter hinaus sich gut durchaus Immobilien angucken kann und dort in Zukunft möglicherweise eine Renaissance der ländlichen Räume, die eben angebunden sind an städtische Räume, sieht. Das Zweite ist, München ist ein extremes Kraftzentrum und wir sehen, dass da sehr, sehr viel in ganz weit ausstrahlt, Richtung 100, 120, 140 Kilometer von München entfernt, sind wirtschaftliche Aktivitäten zu sehen. Und wenn du den Bezirk Oberbayern, wo München drin ist, einmal drehst quasi auf der Karte und dann ein bisschen nach oben verlegst, dann siehst du, dass der überraschende Ähnlichkeiten zum Land Brandenburg hat. Mit München in der Mitte, so wie im Land Brandenburg Berlin in der Mitte ist. Was ich damit sagen will, ist, wenn Berlin es schaffen sollte, seine Potenziale noch weiter zu entfalten, dann werden die auch viel stärker noch in das Land Brandenburg hineinstrahlen, über die direkten Landkreise wie Dahme-Spreewald oder Spree und so weiter hinaus. Und das Dritte ist, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass im Ruhrgebiet noch sehr, sehr attraktive Immobilienpreise gibt, teilweise Quadratmeterpreise von unter 2000 Euro. Auch im Ruhrgebiet gibt es exzellente Inseln. Ich denke an Bochum beispielsweise mit einer sehr, sehr guten Universität, mit dem Bereich Cybersecurity und andere Städte, Essen, Dortmund und so kleine Perlen, die jetzt anfangen, sich aus dem Loch herauszuarbeiten wie Herne. Das könnte auch interessant werden, wenn sie es schaffen, noch stärker Wirtschaft vor Ort zu attrahieren, anzuziehen und dort vielleicht auch mit Startups und Ähnlichem eine neue Dynamik zu erzeugen. Ich denke an Leipzig, das ja mittlerweile Leipzig heißt, weil da so viel an Kunst, an Kultur, an Startups entstanden ist, dass jetzt diese ganzen großen Unternehmen auch dann vor 10, 15 Jahren dahin gezogen sind, weil es auch Flächen gab. Das ist eine der Themen. In dem Ruhrgebiet müssen Flächen hin, dann wird's wahrscheinlich interessant.
Ausgerechnet Flächen sind da natürlich ein bisschen endlich, aber vielen Dank. Michael, hast du auch noch einen?
Ja, total spannend, was Hanno jetzt gesagt hat. Ich glaube, da können wir auch Diskussionsstoff für mal eine der nächsten Folgen. Also tatsächlich auch nochmal zu Hey Hugo, das nutze ich auch gerne. Ne? Also das nur mal an der Stelle, weil das einfach sehr einfach Daten generiert, ja, und man die sehr leicht runterziehen kann und natürlich dann auch gut nutzen kann. Was jetzt die Geheimtipps angeht, ist immer die Frage, ob es so Geheimtipps wirklich gibt, ne? Aber was glaube ich auch diese Folge schon klar gemacht hat, wir haben einfach wahnsinnig viele potenziell interessante Standorte in Deutschland, ne? Das ist wirklich auch eine Besonderheit, dass wir eigentlich immer noch diese regionale Durchmischung haben, anders als wir das vielleicht in manchen zentral organisierten Ländern haben, wo es sich alles auf das Zentrum ballt. Ne? Natürlich Berlin und München sind auch bei uns sehr, sehr stark, aber wir haben darüber hinaus eben auch viele Standorte, die sich gut entwickeln können und die dann eben auch für Überraschungen sorgen können. Geheimtipp, naja, also Hanno hat schon angedeutet, ich glaube, das Berliner Umland ist einfach wahnsinnig spannend. Ne? Berlin hat sich sehr, sehr stark entwickelt und man merkt zunehmend, dass es eben eine Entwicklung auch im Umland gibt, dass das Umland sich auch in der Breite sich nochmal stärker aufstellt. Da haben wir teilweise sehr, sehr starke Mietsteigerungen. Also das wird tendenziell weitergehen und ich würde langfristig sogar davon ausgehen, das habe ich auch schon mal formuliert, dass Berlin wahrscheinlich sogar München überholen kann. Ne? Einfach weil es die größte Stadt ist. Das wird noch ein bisschen dauern, aber für den langfristig orientierten Anleger kann das ja durchaus interessant sein. Und darüber hinaus, damit haben wir damals angefangen, aber ich halte es immer noch für attraktiv. Es gibt viele Städte in Ostdeutschland, die einfach attraktiv sind. Ne? Die haben doch ein interessantes Preisniveau, aber sie haben auch eine gute Dynamik. Und dazu gehört gehört neben Leipzig, das haben wir schon genannt, natürlich auch Potsdam im Umland von Berlin, aber auch Städte wie Rostock, Schwerin, Erfurt, Weimar, Jena. Ja, das sind Standorte, die sich auch sehr, sehr gut entwickeln. Oftmals natürlich zu Lasten der Umlandgemeinden, die ein bisschen strukturell ausbluten, aber die Städte an sich, die sind schon sehr, haben eine gute Dynamik und bieten eben auch noch ganz interessante Anstiegspreise. Aber natürlich, wie im Ruhrgebiet, ne, auch da hast du ein gewisses Risiko dann dabei. Das muss man, glaube ich, immer beachten.
Genau, mind the gap. Deswegen soll jeder seine Hausaufgaben selber machen. Ich danke euch sehr herzlich, lieber Hanno, lieber Michael, für die Insights zum Anlegercheck. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass wir eine Frage nicht beantwortet haben, die du aber unbedingt beantwortet haben möchtest, dann findest du in den Shownotes eine E-Mail-Adresse. Schreib mir bitte gerne und wir kanalisieren das dann an die entsprechenden Zufragenden weiter. Und wenn ihr mögt, dann sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin wünsche ich euch einen fantastischen Start durch die restliche Woche und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis dahin, alles Liebe und tschüss.
Tschüss zusammen.
Vielen Dank, bye bye.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.